Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Kleines Tennis, der Tennis-Podcast.
Vielen Dank.
Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 4. Wir nehmen auf am 14.03.2020 und mit mir dabei ist heute der Malte. Hallo Malte.
Hallo.
Ja Malte, schön, dass du da bist, schön, dass es geklappt hat. Du bist heute dran in der vierten Episode und bevor ich jetzt sage, irgendwie welche Leistungsklasse du bist oder wo du spielst und was du sonst so machst, stell dich doch einfach mal lieber selbst vor.
Ja, mein Name ist Malte, ich bin 33 Jahre alt und hatte in meinem Leben sozusagen zwei Tennisphasen. Die erste war so im Alter von 10 bis Anfang 20 und dann habe ich 10 Jahre was anderes gemacht und dann habe ich praktisch mit Anfang 30 wieder angefangen, so im LK-Bereich mich so langsam hochzurobben. Und für einen Verein gemeldet bin ich im Sauerland, weil ich da auch in der Mannschaft spiele, Herren 30, wohnen tue ich aber immer noch im Ruhrgebiet.
Ja, dann erzähl uns erstmal, wie die Mannschaft heißt, für die du spielst.
SSV Allendorf, das ist eine Stadt, die in Sundern ist. Sundern kennt man vielleicht als Tennisfan. Es gibt den TC Blau-Weiß Sundern. Früher durch einen Mäzen waren die sogar in der Bundesliga. Boris Becker hat da gespielt und sogar einmal gab es ein Davis Cup Match gegen Weißrussland dort in Sundern. Das ist der große Verein Blau-Weiß Sundern mit mehreren Plätzen und ich spiele in so einem Vordorf, Vorort, wo es nur 3 Plätze gibt.
Ah, okay. Bevor wir vielleicht ein bisschen näher auf den Verein eingehen, musst du mir aber auch noch sagen, welche Leistungsklasse du aktuell hast.
Ich bin im Moment, ich überlege gerade, Entschuldigung, genau, LK 18, ja, und habe virtuell auch schon die LK 18 gehalten und ich glaube, wenn ich noch die, also ich habe einen LK 17er schon geschlagen, das heißt, wenn es gut läuft, bin ich nach dieser Saison LK 17, je nachdem, ob es überhaupt noch die Möglichkeit gibt, Punkte zu sammeln dafür und wenn nicht, dann verbleibe ich halt in der LK 18.
Genau, damit bist du so ziemlich der beste Spieler, den wir bisher hier hatten und bin ich mal gespannt, ob wir jetzt schon Unterschiede merken oder Sachen sich ähneln. Und die erste Sache, die ähnelte sich schon, du hast zwei Phasen deiner Karriere gerade angesprochen und zwar quasi in der Jugend und dann im Erwachsenenalter wieder angefangen. Das, was sich hier irgendwie so durchzieht und dann, ja, fangen wir doch einfach mal mit deiner Jugend an. Also wie bist du im Alter von 10 Jahren zum Tennisspielen gekommen?
Ja, das liegt daran, dass ich auf dem Dorf eben aufgewachsen bin, in Herdecke, einem kleinen Dorf und praktisch 100 Meter, 200 Meter weit war eben ein Tennisverein, wo ich zu Fuß hingehen konnte, was natürlich im Kindesalter ein großer Vorteil ist, weil man unabhängig von den Eltern war und mein Vater ist halt ein fanatischer Tennisspieler gewesen und dadurch bin ich eben auf diesen Sport gekommen. Das war halt so eine Mischung aus elterlicher Vorbildung und der Nähe zum Verein und habe dann eben praktisch dann auch jeden Tag gespielt aus diesen Gründen und das ist halt beim Tennis so, je mehr man spielt, desto besser wird man.
Ja, so ist es wohl. Eine Frage, die ich mir jetzt mal so einfällt beim Thema Familie und Tennis. Wie oft spielt man denn dann eigentlich mit der eigenen Familie? Also ich würde mir jetzt einfach so vorstellen, mit 10 irgendwie noch recht oft und wenn man dann irgendwie so ins jugendliche Alter kommt, dann lässt das ein bisschen nach. Wie war das bei dir?
Ja, das genau. Also das war so. Ich bin dann irgendwie, also mein Vater war halt sehr, sehr gut. Das heißt, und ich war halt normal gut, sagen wir mal so. Und ich so bis 12, 13, 14 hatte ich auch echt noch Probleme gegen ihn und dann war ich natürlich so 4, 5 Jahre dann doch deutlich stärker, ne? Und je nach wie das so ist, ne? Wenn man dann deutlich stärker als der Papa ist, dann lässt man den fallen sozusagen, ne? Und sucht sich dann bessere Mitspieler, wobei ich auch immer sonst noch mit ihm gespielt habe, einfach um im Training und im Schlacht zu bleiben, ne? Genau.
Kannst du dich dann noch an deinen quasi ersten Sieg gegen deinen Vater erinnern?
Nee, also das war jetzt nicht so, dass wir das sozusagen so challenge-mäßig gemacht haben. Das ist dann einfach mal passiert und also ob das dann, das war jetzt nicht so, wo ich dann, also so ein Epochenwechsel oder Generationswechsel, das war jetzt nicht der Fall, weil er danach dann auch wieder gegen mich gewonnen hat. Ne? Also es war jetzt nicht so eine Wachablösung, weil dafür war er zu stark, weil ich wusste dann sozusagen auch in dem Moment, dass das eben jetzt mal war, aber nächste Woche sieht es dann wahrscheinlich auch schon wieder anders aus. Ne? Und dann hat sich das so über Jahre entwickelt, dass praktisch die Bilanz dann immer besser wurde, wobei wir auch nicht so viele Matches gespielt haben, sondern eher tatsächlich Trainingsmatches, also lange Bälle, wie man so schön sagt, einfach eine Stunde von der Grundlinie scharfe Bälle oder einigermaßen scharfe Bälle gespielt haben, ohne jetzt mit Punkten zu spielen.
Mhm. Und war das früher auch schon der SSV Allendorf oder war das ein anderer Verein?
Das war der TuS Ende in Herdecke.
Ah, okay. Woher kommt der Name Ende? Ist das ein Stadtteil oder?
Genau, ne? Also das ist ein relativ kurioser Name. Ne? Es gibt Kirchende, Westende und Ostende, ne? Und ich habe in Kirchende gespielt, aber woher jetzt sozusagen etymologisch, sprachwissenschaftlich der Name Ende kommt, müsste ich jetzt lügen, das weiß ich leider nicht.
Okay. Und sonst hast du dann in deiner Jugend einigermaßen große Erfolge feiern können, irgendwelche großen oder kleineren Turniere mitgemacht oder irgendwelche Maiden-Spiele irgendwie absolviert? Also gibt es da schon so erste Highlights, mit denen du hier, sagen wir mal, so ein bisschen angeben kannst? Weil ich habe in meiner Jugend ja sehr, sehr wenig irgendwie geleistet oder allgemein in meiner Tenniskarriere. Ich höre mir immer sehr gerne an, was andere geleistet haben und was ich eigentlich verpasst habe.
Ach, also ich sag mal so, mein Peak, den hatte ich so mit 14, da gab es dann die Kreismeisterschaften sozusagen, wo eben von dem größten oder besten Verein, dem Grün-Weiß-Ennepetal, da waren eben die Spieler immer im Halbfinale und Finale und da bin ich sozusagen dann 2000 in diese Phalanx eingebrochen, ne? Also die drei und ich war der vierte Halbfinalist und bin ich sehr, sehr knapp im Halbfinale ausgeschieden, wurde dann Dritter und gegen die ich da ausgeschieden bin, das sind halt heute LK2-Spieler, ne? LK2 und LK3-Spieler und gegen die habe ich halt damals mithalten können. Aber das war wirklich der absolute Peak. Knapp in drei Sätzen sozusagen verloren und 2000, das war 2000 und 2001 habe ich mir das Schien- und Warnbein gebrochen und dann war es praktisch mit diesem Hochleistungssport dann auch vorbei. Ne? Wenn ich dann wirklich es gewollt hätte, dann hätte ich mit Sicherheit auch auf dieses Niveau kommen können. Und es ist natürlich schon jetzt immer interessant. Ich möchte jetzt nicht sagen traurig, weil ich habe es ja auch so gewollt, dass ich mich nicht mehr so da reinfuchsen wollte. Aber es ist schon interessant zu sehen, welche LKs dann die Jugendfreunde sozusagen hatten, gegen die man früher noch vor 15, 20 Jahren mithalten konnte.
Okay, Schien- und Wadenbeinbruch, ist das beim Tennis passiert?
Ja, genau, bei einem Return, also warum auch immer. Ich habe eigentlich immer aus dem Stand mehr oder weniger gespielt. Ich hatte ganz gute Schläge, war aber nie so der athletischste. Und bei einem Return ist das dann in der Halle, ich weiß nicht, ob ich da einfach aus dem Stand einen Return und dabei bin ich offensichtlich so unglücklich, habe ich mich so unglücklich bewegt, dass ich da Schien- und Wadenbeinbruch war, ja.
Boah, wie alt warst du 2001, wo das passiert ist?
Das war 15, da war ich 15 Jahre alt.
Okay. Und wie lange bist du dann ausgefallen? Und B, wie kommt man da irgendwie wieder zurück? Weil ich glaube, ich hätte da jedes Mal höllische Angst, wenn ich einen Return irgendwie auf mich zukommen sehe und denke, oh Gott, jetzt nicht, dass es schon wieder passiert.
Es ging relativ schnell sogar. Ich glaube, es war am Anfang der Wintersaison, ist es mir passiert und Anfang der Sommersaison konnte ich dann wieder so ganz, ganz langsam anfangen. Und ich war dann noch jugendlich unbekümmert, da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich hatte dann später mit Anfang 20 und Anfang 30 nochmal Verletzungen, die mich deutlich sensibler gemacht haben. Wie ich damit umgegangen bin, also mit 15 habe ich es dann nochmal sozusagen versucht und da hatte ich auch eigentlich keine Angst. Aber war halt dann, dadurch, dass ich ein Jahr verloren habe oder dann 6 Monate verloren habe, und das ist halt in der Jugend extrem, ne? Also in der Jugend 6 Monate zu verlieren, ist dann schon was, ist schon eine andere Hausnummer als irgendwie mit Anfang, Mitte 40 oder mit Mitte 30.
Mhm. Und dann hast du quasi die Jahre bis 20 dann nur noch verbracht mit so Casual hin und her spielen.
Genau, ganz genau. Mhm. Ja, ein bisschen Maiden-Spiele, aber auch nicht mit, also eigentlich keine Leistungsambitionen mehr, sondern nur noch ein bisschen, weil ich das eben 10 Jahre gemacht habe, das ist sozusagen nur bis zum Abitur, man dachte dann nicht drüber nach, ich bin halt Tennis spielen gegangen, aber jetzt ohne, dass ich besonders mehr gut war oder erfolgreich war und ja, mit Anfang 20 habe ich dann damit auch aufgehört.
Ja, der Klassiker. Dann
auch keinen Spaß mehr machte.
Okay, jetzt war tatsächlich, also bei vielen war bisher so die Geschichte, okay, man hat dann irgendwie studiert oder ist ins Berufsleben gegangen oder hat was gemacht und hatte dann plötzlich keine Zeit mehr und dachte, man fängt immer wieder an, aber war es bei dir dann schon eher ein bewusster Schritt quasi aufzuhören?
Ja, ich hatte einfach keine Lust mehr, ne? Also relativ platt, weil ich gesehen habe, dass ich nichts mehr so richtig reißen kann, in Anführungsstrichen, und dann, was ja auch ein Klassiker ist, Also der eine Klassiker ist ja sozusagen die Reihenfolge Fußball, Tennis, Golf, und der andere Klassiker, was ich immer wieder mitkriege bei anderen Spielern, ist sozusagen auch so bei LK-Turnieren, ich habe früher in der Jugend Tennis gespielt und dann hatte ich aber mehr Bock auf den Mannschaftssport und dann habe ich halt 5 Jahre Kreisliga-Fußball gespielt, im Tor sozusagen, und das, um mal so ein Mannschaftsgefühl mehr zu haben.
Okay. Dann also der bewusste Ausstieg. Wann fing es denn an, dass dir auffiel, okay, Tennis fehlt mir, ich habe wieder Bock anzufangen? Also war das auch...
Also genau, ich war dann, ich habe immer so 5-Jahres-Schritte, fällt mir auf, in meinem Leben. Mhm. Also nach diesen 5 Jahren Fußball bin ich wieder zurück zum Tennis gegangen. Relativ kuriose Geschichte, ich habe dann einfach Bock gehabt, Tennis-Schiedsrichter zu werden und war dann 5 Jahre, von 2012 bis 2017, also 5 Jahre, 6 Saisons, Schiedsrichter, auch relativ hoch, Bundesliga, Tennis-Bundesliga, ITF-Turniere. Und dann hatte ich wie soll ich das sagen, Querelen oder Stress oder Unstimmigkeiten mit dem DTB, weil ich leider nicht in die höchste Lizenzstufe aufsteigen konnte oder wollte oder sollte, wie auch immer. Und dann habe ich eben gesagt, ich habe keinen Bock mehr jetzt auf den Verband und aufs Schießen. Das war 2017 und habe eben dann gesagt, ich möchte aber weiter Tennis. Und wenn du sozusagen jede Wochenende die Weltklasse-Spieler sahst, dann hat man doch dann wieder Bock, irgendwie selber denen nachzueifern. Und dann habe ich eben 2017, 18 zum ersten Mal wieder ganz langsam angefangen, selbst zu spielen.
Also ich verstehe das richtig, du hast quasi erst nur 5 Jahre Schiedsrichter gemacht und dann erst wieder den Schläger geschwungen.
Genau, ich habe während der Schiedsrichterzeit praktisch kein einziges Mal gespielt und dann eben durch diese Probleme mit dem Verband habe ich mir eben dann gedacht, ich möchte jetzt wieder, ich habe dann auch einen Kollegen kennengelernt in meinem Kollegium, ich bin ja Lehrer, der eben in Allendorf spielt und der hat gesagt, komm doch einfach mal vorbei, und das passte dann einfach zeitlich auch alles super.
Okay, jetzt du zerstörst mir quasi so ein bisschen meine Vorbereitung hier. Wenn ich gewusst hätte, dass du Schiedsrichter warst, ja, dann hätte ich noch ganz, ganz viele andere Fragen, aber es ist kein Problem.
Können wir irgendwann nochmal nachholen.
Auch aber 2, 3 Sachen frage ich dich trotzdem mal, weil du meintest, du hast halt bis in die Bundesliga quasi geschiedst, und jetzt die erste Frage wäre, weil ich kenne bisher keine Schiedsrichter und ich habe auch noch niemals erlebt im Amateursport, wo ich gespielt habe, dass es Schiedsrichter irgendwo gibt. Ab wann geht's denn da los?
Also im WTV ist es so, dass Oberschiedsrichter, die werden ab der Westfalenliga eingeteilt, ne, also ab der 4. Liga. Oberschiedsrichter bedeutet, man ist eben bei einem Mädenspiel da, einfach vor Ort, macht die Verwaltung, Spielberichtseintragung, Überprüfung der Spielerpässe und so weiter und ist dann, wenn die 3 Spiele parallel sind, sozusagen auf Abrufschiedsrichter. Das bedeutet, wenn sich 2 Spieler nicht einigen, dann geht man hin und prüft den Abdruck. Ich habe allerdings dann eine originäre Stuhlschiedsrichterausbildung nur gemacht, keine Oberschiedsrichterausbildung. Und Stuhlschiedsrichter wird in 3 Ligen, gibt es die, und zwar in der 2. Bundesliga, in Herren 30 und in der 1. Bundesliga. Und bei 1. und 2. Bundesliga gibt es dann auch jeweils Damen und Herren. Und ich habe alles gemacht, ne? Also ich habe alle 5 Ligen geschiedst, sowohl Herren 30 als auch Damen, Herren 1., 2. Bundesliga. Und ich kann das auch, vielleicht hört der ein oder andere den Podcast ja auch jetzt mit der Perspektive, ich kann gerade Schülern und Studenten das nur empfehlen. Ich habe das als Doktorand gemacht, wo es finanziell jetzt nicht so rosig aussah, und ist auf jeden Fall eine super Sache, sich zur Schule oder zum Studium ein bisschen Geld zu verdienen. Man kriegt ca. 100 Euro pro Einsatztag, hört sich viel an, es sind allerdings auch 10 bis 12 Stunden meistens, Stundenlohn also niedrig, aber es ist einfach eine super Erfahrung, dann wirklich einen Kohlschreiber zu schießen, ne, oder einen Struff zu schießen, also das sind ja wirklich dann Leute, die du sonst im Fernsehen siehst, und ist für die Persönlichkeitsentwicklung einfach unglaublich gut, vor 3.000, 2.000 Leuten im Rochus Club Düsseldorf dann zu sitzen und mit absoluten Weltklasse-Spielern eben kommunizieren zu müssen. Das kann ich nur jedem empfehlen, wer darauf Lust hat, sich beim örtlichen Verband in NRW, ist es Westfälische, Mittelrhein und Niederrhein, einfach da eine Mail hinzuschicken, und die suchen Schiedsrichter ohne Ende. Also ich war nach einem Jahr, war ich Bundesliga-Schiedsrichter. Wenn du dich ein bisschen clever anstellst, bist du da nach einem Jahr auch sofort in der Bundesliga im Einsatz.
Genau, ich wollte mich gerade fragen, wenn du sagst, dass du locker hier, geh mal hin und dann kannst du die großen Spieler irgendwie schießen,
ja,
und
ein Jahr.
Das geht tatsächlich so schnell, okay.
Ja, also wenn du einigermaßen Talent hast, gute Augen hast und die Prüfungen, die jetzt nicht so anspruchsvoll sind, um ehrlich zu sein, das schafft man schon, und das ist echt eine super Erfahrung gewesen.
Und dann die andere Frage, die mir dazu jetzt einfällt, wie sieht es denn aus mit den Linienrichtern? Sind die auch schon auf dem Level mit dabei, oder?
das ist natürlich eine riesige Herausforderung, weil du komplett alleine bist. Ich hatte, also der Vorteil ist halt, auf Asche brauchst du eigentlich keine Linienrichter. Ne? Die Spieler sind auch meistens fair, die kennen sich ja von der ATP-Tour auch. Bedeutet, wenn die sich selbst nicht einigen können, dann gehst du vom Stuhl runter und checkst halt die Marke. Aber ich hatte zum Beispiel 2015, war letzter Spieltag, da musste ich nach Neuss fahren und komplett verregneter Spieltag und ich musste dann in der Halle das entscheidende Meisterschaftsspiel zwischen Neuss und Blau-Weiß Halle schießen. Das war natürlich Wahnsinn, weil in der Halle bei 200 km/h Aufschlägen ist das eine Mischung aus Glück, Intuition und gutem Auge. Und das sind dann schon wahnsinnige Drucksituationen dann in dem Moment.
Okay. Und Schiedsrichterausbildung kriegt man auch hin? Oder wie intensiv muss man sich da durchkämpfen und vorbereiten? Wie viele Kurse belegen?
Es fängt an mit dem C-Schiedsrichter. Da muss man sozusagen die ITF-Tennisregeln kennen. Und wenn man dann international ab B-Schiedsrichterschein, ist man dann meistens auch schon auf ITF-Turnier. Da muss man halt die internationalen Duties and Procedures, also was muss ich beachten bei einem Turnier, auch drauf haben. Das ist viel Regelwerk, aber das sind ein paar Wochenendseminare. Es ist halt eigentlich ein Zeitding. Ne? Also jetzt würde ich das nicht mehr machen, weil es halt doch mit Frau und Beruf zeitlich nicht mehr zu stemmen ist. Aber so als, ich sag mal, Single und Doktorand, wo ich mir die Zeit frei einteilen konnte, war das echt super. Und also es ist eher eine zeitliche Problematik als eine intellektuelle Problematik. Ne? Du musst auch nicht jetzt auswendig lernen. Es ist so ein bisschen wie wahrscheinlich in Jura. Du musst halt die Regelwerke auslegen können und verstehen und hinterfragen können, auch warum ist die Regel so. Und dann kann man die Prüfungsfragen eigentlich relativ entspannt machen. Ja.
Okay, und jetzt muss ich hoffen, dass du improvisieren kannst. Gibt es denn so eine ganz knifflige Frage, die du jetzt mir und Hörerinnen und Hörern stellen kannst, über die wir uns Gedanken machen müssen und die wir später einfach mal auflösen können, die du hier irgendwie reinwerfen kannst, oder ist das zu viel?
Ja, doch. Ne, also ein Klassiker ist eben, wir beide spielen gegeneinander bei einem Mannschaftsspiel, LK-Turnier oder was auch immer. Und wenn ich mich gut verstehe mit dem Gegner, sage ich ihm das auch, da bin ich ein bisschen klugscheißerhafter auch dann, oder naja, ist ja auch übrigens nebenbei formuliert immer ganz gut bei vor einem LK-Spiel demjenigen zu sagen, dass man Schiedsrichter war, ne? Also so nur mal nebenbei. Und also was immer geht, wir beide spielen jetzt gegeneinander und ich habe einen Schläger und frag dich hier, was willst du, W oder M? Ne? Und dann hast du gewonnen und dann hast du drei Möglichkeiten, was du mit dieser Wahl machen kannst. Und die Hörer können ja mal überlegen, welche drei Möglichkeiten das sind, wenn du die Wahl gewonnen hast.
Okay, da mache ich mir auch Gedanken drüber und dann lösen wir das demnächst wahrscheinlich auf Twitter oder so auf, denn da haben wir uns ja auch gefunden. Super. Okay, dann Schiedsrichterei haben wir so ein bisschen jetzt mal gestriffen und das merke ich mir auf jeden Fall, dass wir darüber vielleicht nochmal sprechen müssen oder vielleicht auch jemand anders sich irgendwie findet, der auch noch Schiedsrichter ist. Ja. Und gucken wir jetzt mal noch so ein bisschen auf den Karrieremodus und schau mal, wie es dann 2017 bei dir losging und weiterging. Du bist also 2017, hast du wieder angefangen.
Genau.
Wie ambitioniert ist denn der Start gewesen? Also wolltest du einfach nur ein paar Bälle wieder spielen oder war für dich von vornherein klar, okay, es muss also wieder Turniere und Maidenspiele geben?
In meinem Heimatverein war das eben so, der Heimatverein hatte immer, weil der sehr klein war, hatte der immer so eine Vereinsmeisterschaft, wo eben alle Altersklassen von 15 bis 65 ein Feld besetzen und da habe ich mich einfach wieder angemeldet. Und habe dann einfach Bock gehabt, eben da, das war mehr so ein Jux, Einzel, Doppel, Mixed und so weiter zu spielen. Und im Einzel habe ich dann eben gegen einen Spieler gespielt, den ich früher selbst trainiert habe. Ich war in dieser guten Jugendzeit so ab 14 bis Anfang 20 auch Jugendtrainer bei mir im Verein. Ich habe sozusagen gegen einen ehemaligen Schüler von mir gespielt, nachdem ich aber selber eben 10 Jahre nicht mehr gespielt habe oder 8 Jahre. Und es war natürlich kurios, weil viele Leute oder relativ viele Leute auch dann mal immer wieder guckten und ich habe natürlich keinen Ball getroffen. Also nach 8 Jahren, die ersten 3 Aufschläge habe ich alle auf die Pferdewiese hinterm Platz weil ich überhaupt, also ne, ist ja auch klar, wenn du nach 8 Jahren denkst, du kannst es noch, dann kann das böse ausgehen. Das war also relativ kurios, aber ich habe trotzdem mich dann weil das ist wie Fahrradfahren, sage ich immer. Na, wenn du einmal als Kind Tennis gelernt hast, dann verlernst du es nicht. Und ich habe mich dann im Laufe des Matches wieder reingefuchst und auch teilweise richtig gute Winner geschlagen und habe gemerkt, dass es noch irgendwo drin ist, auch wenn ich dann knapp verloren habe am Ende. Und da habe ich dann wieder so ein bisschen Blut geleckt und habe dann eben mit Papa wie früher einfach wieder lange Bälle, lange Grundlinien, Spiele, Training gemacht. Und habe dann mich relativ schnell auch für so LK-Turniere angemeldet, wo ich dann gegen LK23er, die auch wieder an, also LK23er sind ja Wundertüten, das sind entweder blutige Anfänger oder Wiederanfänger oder Leute, die früher richtig, richtig gut waren, aber keine Lust hatten, sich irgendwie hochzustufen zu wollen und total gut sind. Und da habe ich dann eben die ersten LK23er dann auch recht schnell und deutlich besiegt. Und so ist das LK-System ja auch, dann will man eben relativ schnell auch Blut geleckt und Punkte sammeln und versuchen, Step by Step dann die LKs zu erklimmen. Und ich bin dann auch recht schnell von 23 auf 20 hochgerutscht.
Ja, okay. Also quasi einmal angefangen und voll durchgezogen. Muss ich erstmal fragen, zockst du immer noch jetzt nur wieder mit deinem Vater oder?
Nee, das ist leider erkrankt. Das geht halt nicht mehr. Da leidet er auch sehr drunter. Das ist eigentlich das Schlimmste, dass er im Moment kein Tennis spielen kann. Aber ich habe ihm schon angeboten, wenn es wieder besser läuft, dann ist es praktisch wie früher dann umgekehrte Rolle. Ne? Als ich ein kleines Kind war, musste ich eben lernen und dann habe ich ihm aber angeboten, wenn er nochmal auf seine ganz alten Tage, dann lernt er praktisch wieder.
Okay, und dann vielleicht dann die andere Frage, bei dem Turnier, wo du gegen deinen quasi ehemaligen Schüler verloren hast, dann besiegst du den inzwischen oder wie hat sich das entwickelt?
Ich habe danach nie wieder mit dem eigentlich Kontakt gehabt, um ehrlich zu sein, weil der dann auch, glaube ich, aufgehört hat, aber ich glaube, ich würde den besiegen. Also, wie gesagt, ich wusste ja sozusagen auch, wie gut oder wie schlecht er war und inzwischen dürfte ich den eigentlich recht deutlich besiegen, ja.
Okay, dann kann man gespannt sein, wenn er in 10 Jahren auch wieder anfängt, nachdem er jetzt Pause macht, wie sich das dann weiterentwickelt, ja. Okay, super, okay. Dann, ging es los, schnell auf die LK20 und dann wäre jetzt, ja, hattest du irgendwie vor, irgendeine spezielle LK zu erreichen, die dir irgendwie gut genug ist oder hast du, was für Ambitionen hast du gerade? Also wo stehst du denn gerade quasi in deiner zweiten Karriere?
Ja, das ist eine gute Frage, das stelle ich mich dann auch immer so ein bisschen, ne? Also ich habe jetzt halt, wie gesagt, so einen LK17er besiegt und LK17 wäre auch möglich, aber ich befürchte, dann hört es auch irgendwann auf, weil ich mich dann halt direkt in der ersten Sommersaison, wo ich dann in Allendorf da gespielt habe, relativ schwer wieder verletzt habe und so eine Überdehnung des Sprunggelenks hatte und dann auch wieder ein Jahr oder ein halbes Jahr nicht spielen konnte und seitdem spiele ich praktisch nur noch mit so Bandagen, die halt mich sehr, sehr einschränken. Also ich spiele im Grunde gerade in der Halle praktisch nur noch aus dem Stand, ne? Und das funktioniert erstaunlich gut, aber sobald da jemand auch gute Schläge hat und besser ist als ich im Läuferischen, ist es vorbei. Und deshalb glaube ich, dass jetzt bei mir im Grunde auch schon fast die Fahnenstange erreicht ist mit LK 17, 18, außer ich traue mich dann doch irgendwann diese ganzen Bandagen mal wieder abzulegen, aber das ist inzwischen bei mir eine Kopfsache, weil ich mich eben dreimal schwer verletzt habe, wo ich diese Bandagen nicht anhatte und wenn ich sie anhatte, habe ich mich nie verletzt und das ist einfach psychologisch inzwischen so, dass ich die eigentlich immer tragen muss.
Ja. Okay, wie oft schaffst du es denn aktuell zu zocken in der Woche? Gibt es da so eine grobe Regel?
Ich spiele, um ehrlich zu sein, nur die LK-Turniere. Da wundern sich die auch, weil ich da offensichtlich recht gut bin, immer noch. Das meine ich so, ne? Also die Schläge sind weiter da, aber ich habe so im Winter spiele ich halt vielleicht so 6 Mal, also 6 LK-Turniere. Unter der Woche spiele ich gar nicht. Ich mache auch kein Training, weil ich im Moment extrem pendeln muss, leider zwischen Wohnort und Arbeitsort, wo auch der Verein ist. Wenn ich dann im Sommer hoffentlich dahin ziehe, werde ich dann auch unter der Woche trainieren. Aber ich spiele, ich glaube, seit wann hat die LK-Saison begonnen? 1.10. Jetzt haben wir Mitte März. Ich glaube, ich habe da 5 LK-Turniere gemacht, also irgendwie 10 Matches gespielt oder 12 maximal.
Okay, wie war deine Bilanz? Ungefähr?
Knapp negativ, aber die ich gewonnen habe, haben ordentlich Punkte gebracht. Also lass es vielleicht 5-7 sein, 4-8, so in der Größenordnung.
Aber das Talent reicht anscheinend aus, um dann halt entsprechend starke Gegner zu besiegen, ohne dass du viel trainieren musst, okay?
Ja, was ich halt inzwischen ganz gerne mache, ist für viele vielleicht nicht so optimal, dadurch, dass ich eben läuferisch nicht so gut bin und auch nicht viel laufe, mache ich das teilweise so, dass ich Samstag, Sonntag ein LK-Turnier spiele, also 4 Matches an einem Wochenende und da hole ich dann oft, also ich hatte da zum Beispiel im Dezember ein Wochenende, da hatte ich dann praktisch 3 gewonnen und 1 verloren und das gab dann echt ein paar 100 Punkte und da habe ich praktisch die Saison schon mit abgedeckt mit einem Wochenende.
Okay, aber du gehst da jetzt nicht so, also war das eine bewusste Strategie, das so einzugehen oder einfach du guckst, was dabei herauskommt?
Ja, ich mache das auch inzwischen abhängig von Terminen mit meiner Frau, berufliche Termine, Fußball, gehe gerne ins Stadion sozusagen noch und gucke einfach, ob es mal zeitlich passt, irgendein LK-Turnier zu spielen und bin inzwischen auch mehr auf diesem Trip Tennis als Gesundheitssport, ne? Dass ich einfach ein bisschen Sport mache, ein bisschen mich bewege zumindest und also meine Ambitionen, jetzt wo ich sehe, dass ich es nach ganz oben sozusagen nicht mehr reicht, sind dann eben so, dass ich zumindest schwitze, ne, und mich gut angestrengt fühle. So ganz, ganz im Hinterkopf wäre es natürlich schön, so Bereich 15, LK 15, gibt es halt die Möglichkeiten, es gibt ja so LK-Turniere, wo dann nur 2er bis 15er spielen dürfen und das ist so ein Traum, so ein der vielleicht irgendwann nochmal wahr wird, aber da müsste ich mich auch noch deutlich athletischer aufstellen. Also wenn du mich jetzt fragst, was ist so dein Ziel, dann würde ich sagen LK 15, aber in dem Wissen, dass das eher unwahrscheinlich ist.
Ja, aber von dem, was du hier gerade so erzählst, ich befürchte, wenn ich gegen dich spielen würde, hätte ich wahrscheinlich aktuell doch sehr wenig Chancen, weil du doch zumindest ein gewisses Grundtalent da hast und auch dich entsprechend auch gegen höherklassige Gegner durchsetzen kannst. Also wie ist denn das? Du bist ja, spielst Herren 30, wenn ich das richtig recherchiert habe. Sind deine Gegner ungefähr in deinem Alter wie du oder bist du auch bei normalen, in Anführungsstrichen, Herrenturnieren dabei oder sind es dann nur Herren 30 Turniere?
Also bei den Mannschaftsspielen spiele ich meistens, weil das so eine wilde Liga ist, sage ich mal, oft gegen deutlich ältere 40-, 50-Jährige, die mich aber fast alle schlagen, weil die einfach ruhiger sind. Okay. Und ich bin da echt, also da bin ich echt oft schlecht. Ich weiß nicht, das lag auch jetzt in der letzten Saison daran, dass Mai, Juni so meine Asthma-Zeit, nicht Asthma ist, aber so allergisch. Ich konnte, war läuferisch halt noch schlecht, habe noch mehr aus dem Stand gespielt und im Winter in der Halle ist das nicht so gravierend, da habe ich das halt nicht und bin da doch deutlich, deutlich fitter und bei den LK-Turnieren spiele ich gegen 15-Jährige, aber auch gegen 45-Jährige. Und gerade gegen so ganz, ganz Junge kann ich dann doch, also so wie die 50-Jährigen mich besiegen, besiege ich dann oft 15-Jährige. Okay. Also indem ich einfach den Ball einmal mehr als die zurückspiele.
Ja, das ist auch so ein bisschen das Gefühl, das ich habe, dass du mit Erfahrung eine ganze Menge wettmachen kannst.
Ja, das ist so, ja.
Okay. Gibt es denn sowas wie sagen wir mal, eine bittere Niederlage? Irgendwas, wo du denkst, okay, das ärgert dich irgendwie noch heute, dass du da die und die Sache mal verloren hast oder die, bei der und der Sache gescheitert bist?
Also jetzt in sozusagen meiner zweiten Phase nicht mehr so, weil ich da inzwischen ist mir das, ich möchte nicht sagen egal, aber klar ist es bitter, wenn du irgendwie ein Match teilbringst, 8-10 verlierst, aber da bin ich inzwischen, also ich war in der Jugend extrem unangenehm als Typ, so auf dem Tennisplatz und deshalb, jetzt bin ich das Gegenteil, jetzt will ich einfach ein bisschen Spaß haben, ein bisschen schwitzen, aber in der Jugend war im Grunde jede Niederlage schon sozusagen bitter, vor allem, weil ich sozusagen da in der Stadt, wo ich herkomme, echt wahrscheinlich der Beste sogar dann für 1-2 Jahre war und obwohl man im Grunde auf Verbandsebene eigentlich dann zu den Schlechteren gehört und wenn man dann mal Kreisbezirksmeisterschaften mitgespielt hat und sofort nach 30 Minuten 6-0, 6-0 verloren hat und auch reflektierter und intelligenter wurde, merkte man dann halt bei solchen Spielen, dass man eigentlich schlecht ist. Ne? Also das sind so bittere Niederlagen gewesen, weil man einfach merkte, obwohl ich sozusagen mein Leben lang auf dem Tennisplatz stand, reicht es halt nicht für noch nicht mal Bezirk oder Verband. Das ist so eher so eine Metaebene, was bitter ist und konkret ist es halt dann auch so, wie man selber als 14-Jähriger dann gegen einen 20-Jährigen bei den Vereinsmeisterschaften gewonnen hat, war es dann umgekehrt, dass ich 18 war und gegen einen 13-Jährigen verloren habe und man sozusagen merkte, jetzt kommt von unten halt was nach und die ziehen einem irgendwann weg. Ne?
Okay. Okay, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich hier einfach so einen Fragenkatalog abarbeite. Ich hoffe, das ist nicht zu anstrengend für dich, so sehr durchlöchert zu werden. Ich hätte nämlich auf meinem Zettel noch so ein bisschen, da du ja dann auch häufiger unterwegs bist, sagen wir mal, das Thema, ja, ich würde mal sagen, Auswärtsfahrten, ja, das ist das, was Fußballer auch machen. Das hat man beim Tennis ja irgendwie auch, wenn man zu irgendwelchen anderen Turnieren fährt oder was weiß ich. Und mich würde mal so interessieren, so anekdotisch, irgendeinen richtig, richtig schlechten Platz. Also ich kann erzählen kurz von meiner, ja, von meinem Erlebnis. Also ich war auch mal bei einem, das war ein quasi Freundschaftsspiel gegen einen Verein aus der Nachbarschaft in meiner Jugend. Und das waren wirklich so miserable Plätze. Es waren 3 Außenplätze. Der 3. war gesperrt, weil der eigentlich unbespielbar war. Und auf den anderen Plätzen, da hattest du diesen klassischen Effekt, der Ball kommt auf das erste Mal und rollt weiter, weil halt ja, der Platz so weich ist und so furchtbar ist. Und das war also, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie schlecht ein Platz sein kann, weil so kannte ich das in meiner Gegend da nicht. Was sind denn so deine Erfahrungen mit wirklich, wirklich richtig, sagen wir mal, runtergekommenen Plätzen?
Also ich tue dem Verein hoffentlich kein Unrecht. Ich glaube auch nicht, dass die den Podcast hören, weil das irgendwie echt am ADW ist. Ich weiß nicht, ob die da das schon kennen oder haben. Also es gibt einen Verein, wo wir vor 2 Jahren, glaube ich, gespielt haben, und zwar Messinghausen, TC Messinghausen, Blau-Weiß Messinghausen heißen die, glaube ich, gehört zu Brilon, also einer Stadt im tiefsten Sauerland. Die haben 2 Plätze. Das bedeutet, ist schon mal nervig, weil normalerweise fängst du ja an mit 2-4-6 und 1-3-5 und das geht dann halt auch recht schnell. Das heißt, du spielst 3 Runden, eine Einzelrunde, zweite Einzelrunde, Doppelrunde und bei 2 Plätzen verzögert sich das halt unfassbar, ne? Weil du fängst an mit 2 Spielern, dann nochmal 2, dann nochmal 2, dann 2 Doppel und noch ein letztes Doppel. Na, das heißt, aus 3 Runden wären 5 Runden und diese 2 Plätze waren halt deshalb schlecht, weil, also eigentlich sind die meiner Meinung nach auch nicht konform mit irgendwas, weil zum Beispiel ein Gebäude, das Vereinsgebäude, ragt in den Platz rein. Also normalerweise hast du ja bei Plätzen, Tennisplätzen hinten eben so Zäune, ne? Mhm. Diese typischen Gitterzäune mit so blauen Werbungen und so. Und da war es einfach ein Haus. Ne? Also hinten wird der Platz durch ein Haus abgegrenzt. Das bedeutet, wenn du ein paar Mondbälle drauf hast, hast du praktisch schon gewonnen, weil der eine ins Haus gehen muss, sozusagen an die Wand. Ich würde da, also wenn ich da nochmal jemals spielen sollte, werde ich auf jeden Fall mal ein paar Fotos machen und die hochladen und dich dann verlinken oder dir so schicken, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, wie absurd das ist. Und das ist so in den letzten 2 Jahren halt sehr, sehr absurd gewesen, diese Anlage dort.
Ja, okay, also ich werde mir den Verein aufschreiben, wenn ich da jemanden finde, der von diesem Verein zu Gast hier sein möchte, ja, dann umso besser, der kann genau, dann vielleicht Gegnerdarstellungen abgeben, ja, aber okay, irre, das habe ich auch noch nicht gehört, dass du quasi den Platz mit deinem Haus abtrennst, cool. Genau. Okay, dann vielleicht das Gegending, gibt es dann so Luxusplätze, also Plätze, wo du richtig, richtig gerne spielst, die jetzt nicht unbedingt bei dir zu Hause sind, sondern wenn du auch mal irgendwie unterwegs bist, oder ist eigentlich ja ein Platz wie der andere in dem Bezirk oder in dem Kreis, wo du spielst?
Ja, also da, wo ich eben jetzt aktiv bin, sowohl beruflich als auch Tennis in Sundern, da gibt es halt den, der auch Jugendtrainer beim TC Blau-Weiß Sundern ist, der hat eben eine eigene Halle mit 4 super Plätzen. Da finden auch die LK-Turniere statt, einmal im Monat im Winter. Die ist klasse, die Halle. Ne? Also super Boden, super Licht, super Verpflegung, WLAN, was man heute ja auch braucht zur Wartezeit zwischen den Matches. Also die kann ich nur empfehlen, diese Halle, und auch die LK-Turniere dort kann ich empfehlen. Da bin ich einfach gerne. Genau. Ja, und auf der anderen Seite bin ich natürlich extrem verwöhnt als Bundesliga-Schiedsrichter, so von der Atmosphäre, dann Roches Club Düsseldorf, TC Blau-Weiß Halle mit diesen riesigen Tribünen und jeder Platz hat 2 Platzwarte und so weiter. Ja.
Ja, das sind dann andere Welten, die man dann, genau, wenn man je weiter unten man ist, gar nicht sich so richtig vorstellen, ja, kann. Ja. Okay, sehr schön. Dann würde ich mal, Karrieremodus. Haben wir doch was wir unbedingt loswerden müssen, was zu deiner Karriere genannt werden muss?
Was ich halt immer ganz gerne mache, sind so Jugendspieler ärgern, ne? Also so 15-, 16-Jährige, die so, wo ich mich dann an mich selber erinnere, die halt mega professionell erscheinen, mit Trainer kommen und sich 10 Minuten mit einem Gummiband warm machen. Und die dann einfach zu ärgern, indem man besser ist als die oder halt einfach deren Spielrhythmus total zerstört. Ne? Das mache ich halt echt ganz gerne, weil die eben im Jugendtraining das nicht gewohnt sind. Also ich hatte jetzt gegen einen so relativ guten Spieler im Winter auch gespielt, wo ich wusste, da habe ich keine Chance. Ich habe dann einfach alle Aufschläge, eben auch den zweiten, mit so hart ich konnte und auch jeden Return sofort attackiert, sodass der eben nicht in seinen Rhythmus kam. Und das ist dann halt recht lustig zu sehen, wie massive Probleme die haben, wenn der Ballwechsel eben nur ein, maximal 2 Bälle geht. Und da haben die schon schwer zu kämpfen. Und das sind so Sachen, die ich ganz gerne mache, eben gegen recht junge, praktisch, die könnten ja dann meine Schüler sein, die so ein bisschen zu triezen.
Ist dir das früher genauso gegangen, dass dich Leute so geärgert haben? Hast du da irgendein Vorbild, wo du weißt, okay, der hat das genauso bei dir gemacht?
Ja, ja, also definitiv. Ich hatte dann auch gegen Mitte 20-Jährige oft gespielt, als ich richtig, richtig gut war, wo ich auch gut mithalten konnte, auch gewonnen habe, aber die wussten dann halt schon, wie es läuft. Und ich war, wie gesagt, ein totaler Assi als Spieler selber. Also ich bin ganz froh, dass keiner der guten Bundesligaspieler mich dann als Spieler früher kannte, als sie mich dann als Schiedsrichter hatten, weil ich war wirklich echt sehr, sehr emotional und Heißsporn und nicht wirklich sympathisch. Also mein Vater und andere Spieler mussten da oft leiden.
aber da kommt dann wahrscheinlich irgendwann das Alter, wo man sich dann irgendwann doch ein bisschen, sagen wir mal, zurückhält.
Also spätestens durch die Verletzung war es dann eher, also jede Verletzung hat mich gelassener gemacht.
Okay, gut, dann sollten wir tatsächlich, möchte ich nicht unbedingt immer hier über aktuelle Themen reden. Also es gibt ein aktuelles Thema, was, glaube ich, das ganze Jahr über sich hier noch durchziehen wird, was diverse Sachen, glaube ich, im allgemeinen Leben angeht, und zwar das Coronavirus, was ja sein Unwesen treibt. Und da wäre die erste Frage: Hast du dir schon Bälle gehamstert, die du gekauft hast?
Bälle?
Ja.
Tennisbälle habe ich noch gar nicht auf dem Schirm. Und wie gesagt, da ich praktisch ja selber nicht spiele und bei den LK-Turnieren Bälle gestellt werden, also ich müsste jetzt echt wirklich überlegen, wann ich mir das letzte Mal Tennisbälle gekauft habe. Das ist ein paar Jahre her.
Ja, das sollte auch nur der Versuch einer humoristischen Einstiegsfrage zu sein. Konkreter ist vielleicht, gibt es denn schon erste Maßnahmen bei euch im Verein zum Thema Coronavirus?
Nee, das ist jetzt nicht der Fall, aber ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ne? Also LK-Turniere habe ich jetzt nächste Woche eins, wo ich aber, also wenn das nicht abgesagt wird, wovon ich ausgehe, oder in 2 Wochen, weiß ich jetzt gar nicht, in 1-2 Wochen jedenfalls, wo ja sozusagen auch der Peak erwartet wird, der Infektionszahlen mit ein paar tausend Fallzahlen sozusagen, und NRW ist ja nun mal auch sehr stark betroffen, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass das noch abgesagt wird. Wenn nicht, werde ich da aus freien Stücken mich dann vor der Meldefrist abmelden, weil, also warum sollte ich da Gefahren eingehen? Also ich meine, es ist auch schwierig zu vermitteln, wenn, ich bin ja Lehrer und habe jetzt sozusagen 5 Wochen keinen Schulbetrieb, und dann ist es auch verantwortungslos für mich und für andere, dass ich dann sage, okay, aber ich kann zu einem Tennisturnier gehen. Wobei auf der anderen Seite Tennis ja sogar noch wahrscheinlich der harmloseste Sport ist, weil du sehr, sehr weit von deinem Gegner entfernt bist und relativ wenig direkten Kontakt mit Leuten hast, wenn du, es ist also nicht wie Fußball, ne, wo du wirklich enge Zweikämpfe führst. Da werde ich absagen, und was die Saison angeht, weiß ich nicht, wie das laufen wird. Meine Prognose ist, wenn ich mir so die Statistiken der Epidemiologen angucke, dass das problematisch sein wird und kann, diese Saison durchzuziehen. Also die ersten Spiele sind ja immer so im April und Mai. Also ich glaube, das kann eng werden, aber ich muss auch ehrlich sagen, also das ist eigentlich, also es könnte mir nichts egaler sein, als ob irgendwie dann Tennis gespielt werden kann im Sommer, in der letzten Liga irgendwie oder vorletzten in der Kreis- oder Bezirksliga. Ich glaube, da muss man dann schon Prioritäten setzen, und das ist halt dann die Gesundheit.
Ja, ich bin da eigentlich vollkommen bei dir. Also ich glaube auch, dass dass in den nächsten Zeiten ganz viele Sachen abgesagt werden. Ich habe schon auf diversen Instagram-Accounts gesehen, dass auch ganz viele Verbände ihre Winter-Medenspielrunden abgesagt haben und beendet haben. Und mich würde wundern, wenn das im Sommer nicht ähnlich läuft. Also zumindest gerade die Anfangsspiele, die jetzt dann Ende April, Anfang Mai irgendwie kommen, wenn es dann losgeht, dass da sich zumindest die Sachen nach hinten verschieben und noch einige Turniere abgesagt werden. Du hast schon recht damit, dass die Distanz zum Gegenspieler oder zur Gegenspielerin deutlich größer ist und eigentlich die Ansteckungsgefahr wahrscheinlich geringer ist als bei anderen Sportarten. Und ich ringe da irgendwie auch noch mit dem persönlichen Umgang, was ich irgendwie mache, weil ich habe keine Turniere, ich habe keine Medenspiele, aber ich hätte jetzt zum Beispiel Sonntag, habe ich immer eine Stunde einen Platz gebucht, wo ich mit ein paar Leuten irgendwie mal zocke, wo man sich überlegt, ja, gehst du in die Halle und zockst halt ein bisschen, weil du bist ja eh weit genug voneinander weg, oder solltest du vielleicht auch das vermeiden, weil du dich halt vielleicht so wenig wie möglich bewegen solltest?
Ja, ja, das ist eben die Sache, ne? Oder auch, man trifft sich ja dann trotzdem vorher, nachher, Kabine, Umkleide, Dusche, was auch immer. Also ich würde das jetzt nicht machen, weil es, wie gesagt, es ist nichts irgendwie, womit man sein Geld für seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Es ist Hobby, und ich habe ja diverse Hobbys sozusagen, und die sind auch alle gecancelt im Moment. Und wie gesagt, ich bin hauptsächlich jetzt tatsächlich zu Hause, und Social Distancing nennt man das, glaube ich, und Wie gesagt, ob ich jetzt Tennis spiele oder erst wieder in 3 Monaten, 6 Monaten, 9 Monaten, ist im Grunde, finde ich, jetzt egal. Ne?
Genau, und ja. Ich habe die Möglichkeit, einfach noch mehr zu podcasten, weil man das übers Internet aufnimmt, hat man auch nicht das Problem, dass man sich anstecken kann. Erst,
genau, da kannst du jetzt ordentlich was abarbeiten.
Richtig, genau, dann schaffe ich vielleicht doch noch die ganzen LKs abzuarbeiten, ja. Bevor die Reform kommt, die ja, angekündigt ist und mir vielleicht das Konzept ein bisschen kaputt macht.
Ja.
Gut, ja, wir rasen jetzt ein bisschen durch, deswegen würde ich jetzt aber tatsächlich schon langsam zum Entweder-Oder-Spiel kommen. Das,
genau, wir haben jetzt auch nur noch, also ich habe jetzt noch 6% Akku, okay. Ne, das passt jetzt ganz gut, wenn wir das noch durchziehen, aber wenn nicht, muss ich gleich nochmal den Stecker rein und das Brummen kommt zurück, deshalb sollten wir jetzt flott machen.
Dann ziehen wir das schnell durch. Also Malte, Entweder-Oder, du sagst einfach, ja, das, was hier dir auf dich zutrifft. Dämpfer, ja oder nein? Sweet Spot oder Rahmen?
Rahmen.
Topspin oder Slice?
Topspin.
Ball hinter der Linie annehmen oder ausgehen lassen?
Ausgehen lassen.
Das ja, ist, Schiedsrichter.
Schiedsrichter.
Ja, das klar.
Da muss ich mich auch wirklich beherrschen, wenn ich gegen Anfänger oder nicht so affine, da bin ich aber, also ich sag das dann, aber wenn das jemand macht, 2 Meter hinter der Grundlinie, ist das auch in Ordnung, aber da, das ist halt der Unterschied zur Profizeit sozusagen. Ja.
Sonne oder Schatten?
Schatten.
Und zum Abschluss, lange oder kurze Hose?
Kurze. Immer.
Immer. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, damit wir noch eine vernünftige Verabschiedung schaffen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, es hat mir Spaß gemacht.
Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Du bist, glaube ich, hätten wir noch mehr Zeit und noch mehr Möglichkeiten, könntest du, glaube ich, noch eine ganze Menge erzählen. Auf jeden Fall bitten wir wie immer um Feedback und Bewertungen auf Apple Podcasts und Weiterempfehlungen und so weiter und so fort. Und es bleibt beim Aufruf, ich suche weiter mehr Damen, die sich hier hineintrauen. Wenn ihr alle noch nicht Folge 3 gehört habt, dann hört sie euch jetzt an und ihr werdet erfahren, dass es nicht so schlimm ist, hier als Frau reinzukommen. Und ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss zusammen.
Das war Kleines Tennis.